Ja, hallo. Wir melden uns hier vom Chaos Communication Camp. Es gibt von hier aus eine Ausgabe Liedkultur. Ah, jetzt höre ich auch was. Ich hoffe und höre auch. Und natürlich wieder einen Chat dazu auf freenode.net namens Liedkultur, also 1337 Kultur. Und auch ein Pad, das steht dann auch im Chat drin, wo man das findet. Das ist ein bisschen komplizierter, die Adresse. Ja, und hier sitzen jetzt eine ganze Menge Leute, die man alle jetzt begrüßen muss. Also, fangen wir mal an mit Sascha. Hallo Sascha, wer bist du?
Ja, hallo, ich bin der Sascha, auch bekannt als POC Sascha. Mache ja hier auf dem Campgelände Teile des Eventphones. Fotografiere jetzt seit ungefähr 8 Jahren wieder etwas intensiver. Früher habe ich mal mit einer analogen Spiegelreflexkamera fotografiert, die ging irgendwann mal kaputt und dann kam lange Jahre nichts, bis ich mir dann irgendwann mal gesagt habe, so, jetzt muss ich mal in die Digitalwelt einsteigen, und ab da ging es dann wieder los und dann hat mich das Fieber erneut gepackt.
Ja, genau. Ja, ich kenne dich eigentlich immer nur mit Kamera rumlaufen, also auch schon auf Kongressen und so, und die Fotos sind wirklich eindrucksvoll, die Sascha macht. Also es geht um Fotografie, wie man gemerkt hat. Und ja, Sascha ist ja auch so der Haus- und Hoffotograf vom CCC. Du bist ja auch bei Spiegel Online, ne, schon erschienen mit deinen Fotos.
Ja, da gab es schon einen sehr netten Artikel mit ein paar Fotos in der Fotostrecke von mir drin. Da gab es so eine lustige Story dazu. Der Spiegelredakteur hatte von mir keine Bildunterschriften bekommen, beziehungsweise von der Judith keine Bildinformationen. Und dann hat er sich da zusammengereimt, dass diese schöne große Heart of Gold doch eine aufblasbare Rakete sei. Und dies dann auch direkt passend unter das Bild geschrieben. Aber sie haben es dann auch sofort korrigiert, als wir sie darauf hingewiesen haben. Ich glaube, ja, die Hacker fühlen sich doch ganz schön gekränkt, wenn man dieses teure Ding als aufblasbare Rakete bezeichnet.
Genau. Das sollten wir uns auch verlinken hier in unserem, ich habe jetzt gerade eine neue Kategorie aufgemacht, Webseiten, also LK, großgeschrieben 011-Fotografie auf piratenpad.de, da gibt es ein Pad und vielleicht kann das dann jemand eintragen, die URL, die habe ich jetzt gerade nicht.
Ist schon drin.
Ah, ist schon drin. Ah, super. Kann gar nicht so schnell gucken. Ja, neben Sascha sitzt Alech.
Ja, hallo. Hallo. Ich bin der Alech. Ich bin auch schon eine Weile am Fotografieren, sagen wir mal so ungefähr seit 99 oder sowas. Hauptsächlich am Anfang erstmal so Privates sozusagen dokumentieren, so ein bisschen so eine Art Live-Log, irgendwie auf Veranstaltungen, auf denen ich war, fotografieren oder irgendwie, wenn Partys sind oder sowas, wenn man mit Freunden wegfährt, Urlaub etc. Und so in den letzten vielleicht 2-3 Jahren mache ich öfter gerne mal so ein bisschen Porträtfotografie, unter anderem auch für die Wikipedia, beziehungsweise für Wikimedia Commons. Es ist ja nicht nur ein Wikipedia-Projekt, sondern auch mehr. Und fotografiere da halt gerne auch mal Leute, die eben einen Wikipedia-Eintrag haben, zum Beispiel auch auf dem Kongress. Auf dem letzten Kongress habe ich einige Bilder gemacht. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerne mache, so im Bereich der Fotografie.
Ja. Genau, und du bist ja auch immer unterwegs. Also in den letzten Jahren warst du immer bei der Referentenbetreuung beim Kongress dabei und hast das gleich genutzt.
Genau, das ist ja auch genau der richtige Ort, um die Referenten dann abzugreifen, zu sagen, hey, du hast da noch kein Wikipedia-Foto oder das ist schon 5 Jahre alt, willst du nicht mal ein neues machen?
Ja. Ja, machen wir weiter. Dann sitzt hier der Christopher Schirner, alias Schinken. Hallo?
Ja, hallo. Ja, ich bin der Christopher, wie der Margrat gemeint. Ich fotografiere jetzt ungefähr seit 3 Jahren, hauptsächlich aber Eventfotografien im Sinn von Bands fotografieren. Öfter halt in Fotogräben auf Festivals. Ja, ich habe mich lange gegen Fotografie in Anführungszeichen gewehrt, weil die Investition richtig heftig war, wenn man es richtig machen will. Und eine Kompaktkamera kann man irgendwie nie, wollte ich irgendwie nie benutzen.
Ja, und dann FD0.
Ja, hallo auch. Ich bin FD0. Ich habe letztens erst nach dem Studium mir eine Kamera zugelegt und angefangen zu fotografieren und habe mich eingelesen, und ich bin wahrscheinlich derjenige, der jetzt erst seit 4 oder 5 Monaten fotografiert, und ich werde die Anfängerfragen stellen hier in der Runde vermutlich. Ansonsten, normalerweise mache ich eher sowas mit Elektronik und Bausätzen und so.
Ja. Ja, ich bin der Maha. Ich mache diesen Podcast, aber ich fotografiere auch. Also ich habe schon vor Urzeiten mal angefangen zu fotografieren. Da hatte ich die alte Spiegelreflexkamera mechanisch, voll mechanisch von meinem Vater entdeckt und damit fotografiert. Und dann später bin ich natürlich auch in die Digitalfotografie eingestiegen. Und es hat mich dann damals so begeistert, dass ich sogar Mitglied eines Fotoclubs geworden bin, des schwulen Fotoclubs Mannsbilder in Berlin. Und ja, da habe ich dann alles Mögliche gemacht, von Akt bis Architektur, Ja, und jetzt eigentlich fotografiere ich irgendwie seltener, weil das Mitschleppen von Kameras und Objektiven auch immer so aufwendig ist. Und auf den Hacker-Events wollen die Leute nicht fotografiert werden und ich mag halt am liebsten so die Porträtfotografie. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ja, machen wir was anderes im Leben. Aber so ein bisschen, glaube ich, kenne ich mich auch aus, aber natürlich nicht so gut wie die anderen hier. Ja, später kommt dann vielleicht noch die Evelyn dazu. Und dann kann man auch sagen, wo wir hier sitzen. Wir sitzen hier in dem Radiostudio auf dem Camp von HX2 und an der Technik war vorhin GMC und jetzt ist da hier noch der unvergleichliche Tom. Hallo.
Hallo. Hallo, hallo.
Ja, und ich glaube, das ist hier mal so ein Setup, wie wir es noch nie hatten. Normalerweise machen wir das ja irgendwie mit so Haushaltsgeräten und der Christopher, der auch hier sitzt, macht die Technik. Ja, und jetzt mal so richtig professionell, das ist schon ziemlich toll. Und dann gibt es das sogar noch auf FM 92.6, natürlich nur im Raum Eberswalde zu hören. Ja, aber steigen wir mal so richtig in das Thema ein. Hier auf dem Camp gab es ja auch schon irgendwas zur Fotografie. Alech, du hast da einen Workshop zusammen mit Sascha gemacht. Könnt ihr mal vielleicht Alech zuerst was sagen, was ihr da gemacht habt?
Ja, das war die Idee, den nochmal zu machen. Das war ein Workshop, den ich schon mal alleine auf dem Easter Hack dieses Jahr gehalten habe. Eben zu dem Thema Strobe-Splits-Fotografie. Das ist eben halt sozusagen so mein Ding, mit ein paar kleinen Blitzen ein Foto auszuleuchten, insbesondere halt auch ein Porträtfoto, so dass das dann professioneller aussieht, als wenn man halt eben keinen Blitz dabei hat und irgendwie sich darauf verlassen muss, dass das Licht da gerade richtig ist und dass man irgendwie entweder schöne Sonne hat oder vielleicht auch ein paar Wolken oder sowas. Dass man das Licht ein bisschen selber bestimmen kann. Und dann habe ich Sascha angesprochen, weil ich wusste, naja gut, der kennt sich damit aus. Ist immer nett, wenn man sowas zu zweit macht. Und dann haben wir halt mal so eine Stunde so ein bisschen Einführung gemacht, wie, was braucht man denn so alles an Equipment und wie geht man da ran, wie baut man sowas auf und dann mal so ein Setup für so ein simples Porträt und dann haben wir die Teilnehmer, das waren vielleicht so ja, 10, 15 Leute, glaube ich, mal halt ein bisschen spielen lassen, haben Funkauslöser dabei gehabt, so dass man die Blitze halt remote auslösen kann und die haben dann alle mal irgendwie ein bisschen rumprobiert und halt dann auch gleich gesehen, wie das so wirkt und so. Und da waren dann einige dabei, die gesagt haben, ja, okay, dann muss ich mir jetzt wohl auch sowas kaufen.
Ja, aber es waren auch ziemlich viele Leute da, ne?
Ja, wie gesagt, ich schätze mal so 10 bis 15 waren da jetzt so für den Workshop.
Und das war erstmal Vortrag und dann Hands-on, wenn
ich das Ja, genau. Also wie gesagt, mal so ein Stündchen hat, glaube ich, der Vortrag gedauert und dann haben wir nochmal fast 2 Stunden einfach auch dann mal alles mal so ausprobiert, damit die Leute mal sehen, wie das dann auch so wirkt.
Mhm. Aha, also nochmal auf den Chat hinweisen. Der Chat ist bei freenode.net, heißt 1337 Kultur und es gibt auch ein Pad, wie immer, piratenpad.de und dann großes L wie Lied, großes K wie Kultur, 011-Fotografie in deutscher Schreibweise. Und da kann man sich natürlich auch beteiligen. Zum Beispiel fehlt jetzt in der Webseite auch ein Link auf diesen Vortrag. Das wäre vielleicht noch, oder diesen Workshop noch zu ergänzen. Ja, und Sascha, du hast da auch mitgemacht.
Ja, genau. Nachdem dann Alech den mehr theoretischen Teil gemacht hat und ein bisschen allgemein erklärt hat, wie, was man so macht mit Blitzen, was man damit anstellen kann, was so die Do's und Don'ts sind, welche Hardware man braucht, welche Hardware man nicht unbedingt braucht, haben wir dann den praktischen Teil dann anschließend gemacht. Da habe ich dann so ein bisschen verstärkt mitgeholfen und wir haben dann mit einem einfachen Setup angefangen, einen Blitz, eine Person und dann ein bisschen rumgetestet, mal ohne Schirm zuerst mit sehr hartem Licht, dann nachher mit einem Schirmchen dabei, um das Licht ein bisschen weicher zu machen und um auch den Unterschied zu sehen, was man mit so Light Modifiers, was man damit anstellen kann. Und ja, so haben wir das dann Schritt für Schritt weiter ausgebaut, bis wir dann letztendlich irgendwie bei 4 Blitzen mit farbig geblitztem Hintergrund, Kopflicht, Auffülllicht und noch einem Reflektor dabei waren, Ja, und dann so ganz gegen Ende ist es dann ein bisschen ausgeartet. Da wollte dann jeder mal rumspielen und haben irgendwie alle möglichen Kombinationen probiert. Aber
ja, so Geschichten wie mit grünem Licht von hinten und so, das sah dann schon sehr ja, abgefahren aus. Ne?
Aber genau dafür ist ja eigentlich Fotografie auch da, dass man einfach ausprobiert.
Genau, ja, ja. Ja, da wären wir dann auch schon bei der Frage. Also es war ja auch ganz gut besucht. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso interessieren sich Nerds, die normalerweise löten und hacken und so, plötzlich für Fotografie? Das wäre eigentlich mal eine Frage für FD0, den ich eigentlich kennengelernt habe als den Hardcore-Hardware-Hacker und plötzlich macht der Fotografie. Das passt doch irgendwie gar nicht, oder?
Ja, das passt eigentlich schon. Ich wollte eigentlich schon immer mal Fotografie machen und habe mich immer aber sehr dagegen gesträubt, weil ja diese Geschichte mit dem Entwickeln immer so lange dauert und man für so ein Bild ja immer dann 2 Wochen warten muss, bis man Feedback kriegt oder neuerdings vielleicht irgendwie nur noch 1 Woche oder so, aber so Analogfotografie fand ich immer spannend, hat mein Vater auch mal gemacht, aber so mit dieser analogen Entwicklungsgeschichte, das war mir immer viel zu lang und jetzt mit den Digitalkameras ist das natürlich eine ganze Ecke besser. Ich habe mir irgendwann dann so eine kleine Knipse mal gekauft von Canon mit einer eigenen Firmware dann rumgespielt und auch mal Sachen gemacht, die normalerweise bei diesen Point-and-Shoot-Knipsen nicht gedacht sind. So im Allgemeinen ist Fotografie aber eigentlich nicht so unbedingt verkehrt für Nerds, weil es ist auf der einen Seite ist das sehr viel Technik, es ist sehr viel Physik, die man erkunden kann, wenn man das möchte, nicht unbedingt muss. Man gibt ja auch diese Automatiken an den neueren Digitalkameras. Und aber wenn man das möchte, dann kann man da sehr tief einsteigen. Und auch gerade diese Sache, was mich jetzt gerade reizt, ist so Dinge wie Bildkomposition. Also was eigentlich so ganz untechnisches, was aber doch so ein bisschen technischen Hintergrund hat. Also wie bekomme ich es hin, dass mein Bild interessant aussieht? Wie bekomme ich es hin, wenn ich irgendetwas sehe, was dann auch dann ein Bild zu machen, sodass der Betrachter erkennt, dass ich auf irgendeinen Sachverhalt hinweisen wollte oder mit meinem Bild irgendeine Aussage machen will. Also beispielsweise hatte ich jetzt hier auf dem Camp, da war eine ganze Ansammlung Mateflaschen und die waren ziemlich versteckt im Gras und ich wollte halt darauf hinweisen, dass mir offensichtlich sehr viel Mate trinken und habe dann ein Bild gemacht, sodass eine Flasche genau scharf ist und die anderen Flaschen dahinter nicht, aber man sieht im Hintergrund, es ist also eine scharfe Mateflasche und im Hintergrund noch eine ganze Reihe anderer Flaschen. Und wenn man das schön ins Bild setzen kann, kann man da sehr schicke Bilder mitmachen, die auch gleich so eine Aussage haben. Und das finde ich sehr reizvoll insbesondere.
Ja, also das ist natürlich gleich ein Link auf das Foto am besten. Ne?
Ah, das habe ich noch nicht im Netz, ich habe es noch nicht fertig gemacht.
Na, ich glaube, dieser Aspekt, dass man das gleich ins Netz stellen kann, der spielt auch eine wichtige Rolle. Man hat irgendwie gleich auch das Feedback, wie du sagst, aber das Feedback nicht einfach nur, dass man das Bild in der Hand hält, sondern man kann es auch gleich hochladen und mit anderen sharen. Teilen. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Zusatzaspekt, warum Fotografie eben auch interessant ist für Leute, die im Netz unterwegs sind. Und wir haben ja hier auf der einen Seite, also es gibt, glaube ich, viele unterschiedliche Faszinationen. Technik, eben Kunst und eben auch diese Feedback-Geschichte. Ich denke, das kommt auch damit zusammen. Ich glaube, Christopher ist so mehr der Techniker, ne?
Ja, also mich hat bei Fotografie hauptsächlich immer die Technik interessiert, auch die Nachbearbeitung danach war auch immer ein wichtiger Punkt am ganzen Fotografieren. Oder das Zusammenspiel von Blende und Brennweiten und so weiter. Ja, ein sehr technischer Aspekt auf jeden Fall.
Ja, genau. Und du machst ja auch, du hast ja glaube ich auch ein ziemlich umfangreiches Equipment, ne?
Ja, soll ich es auflisten?
Oder? Ja, sag mal ein bisschen was. Also ich war total beeindruckt. Also ich muss dazu sagen, ich übernachte ja hier im Wohnwagen und ja, so Fotozeugs lässt man halt ungern irgendwo rumliegen und die ganzen Fotografen werfen dann ihr Fotozeug im Wohnwagen ab und dann kann man irgendwie da gar nicht mehr stehen, weil da irgendwie Objektive sind, die man, ich bin übersteuert, Technik. die halt irgendwie so lang sind, dass man irgendwie Angst bekommt. Und ich glaube,
ich glaube, du spielst aufs Teleobjektiv drauf an, oder?
Ja, sag mal, was du so hast.
Ja, so ein Teleobjektiv 70 bis 200, 2,8er Blende, einen 28 bis 70, einen Weitwinkel 15 bis 30 und noch eine 50 mm Festbrennweite. So die Grundausstattung.
So die Grundausstattung, ah ja.
Und zu welcher Familie gehörst du?
Canon.
Mhm. Ach ja, da gibt's ja noch Familien.
Ja, das ist die Familien.
Das ist für Einsteiger immer fürchterlich. Ich bin da ja gerade durch diesen Prozess gelaufen, habe mich entschieden für ein System, weil es gibt da so Canon, Nikon und noch ein bisschen ein paar andere. Und für einen Einsteiger ist immer die Frage, welches System nehme ich denn da? Und ich habe mich dann für eins entschieden, wo ich jemanden kenne, der sehr viel Hardware hat, die darauf passt. Und ich bin bei Nikon gelandet, aber eigentlich tun sich die nicht so viel, außer dass, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dann die Objektive nicht mehr auf das andere passen.
Genau. Also ich glaube, Canon und Nikon, das ist so ein bisschen wie Mac und ThinkPad oder so.
VW und Opel,
Linux und BSD.
Emacs und VR. Deswegen habe ich mich da rausgehalten und dann mal was ganz anderes genommen. Ich komme aus der Sony-Ecke, also früher mal Minolta. Ich hatte auch früher noch eine Minolta, die haben dann ja irgendwann, wurden dann ja irgendwann leider von Sony gekauft. Ja, Sony müsste man ja eigentlich nicht unbedingt unterstützen, aber nun bin ich da, ist es eben halt eben dieser Vendor-Login. Jetzt bin ich da nun mal und ich habe halt auch schon eine Handvoll Objektive und werde da vermutlich nicht weggehen. Ne?
Aha. Verliert die Kamera auch private Daten?
Das habe ich so genau noch nicht nachgeguckt, aber wer weiß, was die da so drin speichern. Ich würde ihnen da viel zutrauen.
Und Sascha?
Ja, ich habe Canon gewählt damals. Ich habe mir auch lange überlegt, was ich denn kaufen soll. Und wenn man sich einmal für das eine entschieden hat, wie der Alex schon gesagt hat, dann bleibt man auch dabei. Und
es ist schon wirklich interessant. Ich habe das Gefühl, also das kann muss man vielleicht jetzt nochmal statistisch erheben, ich habe das Gefühl, dass es eine Korrelation zwischen Mac-Usern und Canon gibt.
Würde ich jetzt nicht so sehen.
Willst du nicht so sehen?
Glaube ich nicht, nee.
Nee?
Nee. Also meine Erfahrung sagt es auch nicht unbedingt. Also.
Aha. Ah ja, gut, okay, dann nehme ich alles zurück.
Das tut sich von den Features und von den Objektiven eigentlich auch nicht viel. Also da gibt es immer die Entsprechung von Canon und von Nikon und meistens haben die ziemlich ähnliche Hardware, so auch von den Leistungsdaten her.
Ich glaube, das Problematische ist, wenn man sich einmal an die Bedienung einer Canon oder einer Nikon gewöhnt hat, dann ist es sehr schwer oder man will eigentlich nicht mehr umsteigen. Wenn man das Handling hat, dann ist halt, man ist halt sehr zufrieden mit dem, wenn man einmal was bedienen kann und dann bleibt man auch dabei. Zumal das ja auch mit einem Umstieg nicht so einfach getan ist, weil man ja einfach mal die Objektive alle neu braucht.
Ja, genau. Also man muss technisch was Neues haben und die Bedienung.
Ja.
Ja? Achso, das sah so aus, als wollte Christopher was einwerfen.
Ja, es ist halt, man muss sich am Anfang auch entscheiden, welche Produktpolitik man besser findet. Bei Canon ist zum Beispiel irgendwann schwierig im High-End-Bereich, wenn man da zum Beispiel, wie meine Kamera, die 5D nochmal eine bessere haben will, kommt man gleich in den ID-Bereich und da kosten die teilweise gebraucht so um die 4000 Euro, die Gehäuse, ohne Objektive.
Mhm. Ja.
Und da gibt es natürlich wiederum bei Nikon mehr Zwischenstufen im High-End-Bereich.
Mhm. Vielleicht sollten wir da mal anfangen, so dass, also was für mich als Anfänger, ich habe mal halt geguckt und habe mich eingelesen und fand es sehr irritierend, dass mich Fotografen, die schon länger fotografieren, darauf hinwiesen, dass eigentlich nicht die, also das, was ich von vorher als Kamera kannte, das, was man anfasst, dass es eigentlich nur der Body ist und dass es eigentlich sehr auf die Qualität der Objektive ankommt, also das Glas, was man davor schraubt und dass eigentlich so der Body irgendwie mehr so ein Wegwerfding ist, was man nachher dann irgendwie nach 2, 3, 4 oder 10 Jahren Benutzung einfach mal wechselt und die Objektive behält. Das war für mich etwas irritierend.
Mhm.
Ja, also ist sicher so. Ich habe auch etliche Objektive halt auf eBay gekauft. Die sind bestimmt auch eher 20 Jahre alt, ja. Und die funktionieren einwandfrei und sind von der Top-Qualität. Also da kann man Spaß mit haben.
Ist ja auch nichts, was da großartig abnutzt. Also die Mechanik ist beschränkter als bei so einer Kamera. Ich denke, zum technischen Aufbau kommen wir nachher noch.
Ja, genau. Also lassen wir mal ruhig, das ist, glaube ich, ein guter Einstieg, dass man sich eben mal so reinversetzt in den Anfänger. Also jetzt will einer fotografieren, was soll er jetzt machen?
Ja, ich übernehme mal das Wort, weil so alle so in die Gegend gucken und alle an die Decke starren. Also grundsätzlich kann man mit fast jeder Spiegelreflexkamera anfangen. Es ist auch egal, glaube ich, welches Modell das ist. Man sollte halt sehen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man manuelle Kontrolle über die Einstellungen hat. Die aktuellen Kompaktkameras, die können ja verdammt viel mittlerweile. Angefangen von irgendwelchen Reflexbinderungen oder irgendwelche anderen Sachen, die das Bild schöner machen und bearbeiten können. Sollte allerdings so eine Kamera auch immer einen manuellen Modus haben oder zumindest eine Halbautomatik für Blende oder für die Zeit. Und was ich gelernt habe jetzt über die Jahre hin, die Kamera selber ist nicht das, was irgendwie die Qualität eines Bildes ausmacht, sondern es ist wirklich zu sehr, sehr vielen Teilen das Objektiv und die Übung beziehungsweise den Blick desjenigen, der das Foto macht.
Mhm. Wobei ich aber glaube, dass man mit einer Billigkamera diesen Blick auch nicht entwickeln kann, weil das auch schon abhängt vom Objektiv und ja, dass man eben auch tatsächlich sieht, was passiert bei der Spiegelreflexkamera und so. Also das.
Also ja. wenn man einmal mit sehr guten Kameras und Objektiven gearbeitet hat, dann schafft man es auch mit anderen Kompaktkameras gute Bilder hinzubekommen, weil man genau weiß, was man tut. Es verhält sich zwar bei einer Kompaktkamera alles ein bisschen anders und es ist alles ein bisschen schlechter vielleicht von den Einstellmöglichkeiten oder ein bisschen umständlicher, weil man in irgendwelche Menüs muss. Aber eben aus diesem Grund, weil halt bei einer großen Spiegelreflexkamera hat man meistens für irgendwie Blende und für die Zeit dann zwei verschiedene Räder oder Knöpfe, wo man wirklich sehr schnell die Einstellung ändern kann. Wohingegen bei Kompaktkameras man die Dinger meistens irgendwo in irgendwelchen Untermenüs findet oder man jetzt irgendwelche Menüknöpfe drücken muss, um dann die nächste Einstellung auszuprobieren. Und das dauert halt einfach Ewigkeiten, bis man da dann wirklich das Händchen für entwickelt, um zu sehen, was muss ich ändern, damit sich mein Bild so oder so in die und die Richtung bewegt.
Genau. Das war für mich als Anfänger eine Sache, die zwischen diesen Canon-Nikon-Systemen wirklich unterschiedlich ist. Das Nikon hat einfach zwei Einstellrädchen für im vollmanuellen Modus für Blende und Belichtungszeit. Und Canon hat ein Rad, wo ich mit einer Taste umschalten kann. Das ist eins der echten Unterschiede, die ich gefunden habe.
Das aber kommt aber aufs Modell an.
Ach so,
also okay. Die ganzen zweistelligen und einstelligen, die haben auch für alles zwei Räder.
Ja. Das ist auch typisch, das ist bei Sony auch so, dass, glaube ich, die höherwertigen Modelle halt dann auch zwei Rädchen haben und die Einsteigermodelle halt auch nur eins.
Mhm. Dann gleich zwei Webseiten, die mir da so beim Verstehen geholfen haben, die habe ich auch ins Patch schon reingepatscht. Es gibt das dslr-forum.de und es gibt das dforum.de. Ersteres ist ein allgemeines Forum zur Digitalfotografie und das Letzteres ist eins, was speziell auf Canon, glaube ich, Canon zugeschnitten ist. Und insbesondere gibt es da auch eine, also in dem DSLR-Forum gibt es eine Serie oder ein Unterforum zu Problembildern, also wo Leute Bilder hochladen, wo irgendetwas schiefgegangen ist und erfahrene Fotografen kommentieren dann, was da schiefgegangen sein könnte. Und das fand ich als Anfänger hochinteressant, weil viele meiner Bilder am Anfang nicht so geworden sind, wie ich sie mir vorgestellt habe und habe dann Beispielbilder gefunden, denen das Gleiche passiert ist. Beispielsweise Unschärfe, obwohl ich die Kamera auf ein Stativ gestellt habe und dann stellt sich raus, ja, mein Objekt hat sich einfach bewegt. Also so einfache Sachen, die man immer nachher nicht mehr unbedingt sieht.
Stimmt. Deshalb ist es auch gut, in so einem Forum oder auch in Real Life über die Fotos zu sprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Anfänger. Wenn man wirklich so ganz komische Fehler macht oder bestimmte Sachen einfach nicht sieht. Also ich habe zum Beispiel ein Foto gehabt, als Dia noch, also ich, wie gesagt aus der Analogzeit.
Damals.
Also von der Kuppel da vom Reichstag, als die gerade neu war. Und aus Versehen habe ich das dann mal seitenverkehrt reingestellt und dann ist mir aufgegangen, das sieht ja viel besser aus, seitenverkehrt. Und der Trick war, das hatte ich halt nicht gesehen, also erst nachdem ich das falsch rum drin hatte, habe ich es gesehen. Die Spirale stieg dann auf, nach oben, als wenn es seitenverkehrt war und die Leute gingen nach oben und das sah viel besser aus, als auf der andersrum, also richtig rum sozusagen, wo die Spirale sich nach unten dreht und die Leute nach unten gehen. Und das muss man halt erstmal, da muss man erstmal drauf kommen. Und das ist halt wirklich, deshalb ist es halt gut, eben auch mit anderen Leuten zu sprechen, die dann sagen, irgendwie passt da was nicht.
Ich komme aus Aachen und wir haben da in Aachen von dem DSLR-Forum einen lockeren Fotostammtisch alle zwei Wochen und das war auch sehr augenöffnend, weil man Fotos mitbringen konnte, die wurden dann diskutiert und auch mal Fotografien von erfahrenen Fotografen gesehen hat, die dann auf Nachfrage auch erklärt haben, wie sie irgendeinen Effekt gemacht haben oder warum jetzt gerade da die Bildaufteilung oder die Linien besonders schön oder besonders schlecht sind.
Mhm. Ja, also solche Sachen sind, glaube ich, können ganz dramatische Folgen haben, oder dass immer nur Kleinigkeiten sind. Und ich glaube auch gerade, dass das, also Sascha, der jetzt gerade was anderes macht, der hat, glaube ich, ein ziemlich gutes Auge dafür. Also wenn man sich seine Campfotos anschaut, dann kann man da schon einiges Interessantes sehen. Gut, wir waren bei den Einsteigern. Da steht hier also, Forum haben wir jetzt, Kamera kann man auch irgendwie auswählen. Und dann steht hier noch Speichermedien. Worauf sollte ich achten?
Naja, also ist im Prinzip mittlerweile, glaube ich, relativ langweilig. War früher mal so, oh, man muss unbedingt was ganz Schnelles kaufen. Das kostet mittlerweile nicht mehr so viel, ist vielleicht ganz gut. Sozusagen muss man mal testen, wie viel die Kamera so verträgt. Wenn man halt mal schnell Fotos hintereinander machen will, dann will man irgendwas, was schnell beschreibbar ist. Also irgend sowas, typischerweise so ein SanDisk, Extreme...
Extreme 3,
ja. Ja, so Extreme 3, 4 oder sowas. Je nachdem, was die Kamera so ab kann. Aber im Prinzip, wenn es einem auch darauf nicht ankommt, dann langt auch irgendwie die Standard-CF-Disk und naja, die kostet eh nicht mehr die Welt. Das ist eh so ein bisschen...
Also ich hatte immer die Erfahrung gemacht, dass es schon wichtig ist, welche Karte man drin hat.
Ja.
Vor allem, wenn man RAW fotografiert. Beim Fotograben, erste Karte ist voll und hatte nur noch eine billige dabei.
Ja.
5 Bilder geknipst und die Kamera war nur noch am Schreiben und nicht mehr bedienbar.
Okay.
Und das ist natürlich ärgerlich.
Ja, klar.
Fotograben im Geschehen.
Mhm. Ja, also genau, wenn man sozusagen darauf achtet, dass man was Schnelles kauft, dann ist man auf jeden Fall gut dabei, denke ich. Ist aber wirklich nur sozusagen, wenn man dann auch wirklich mal zack, 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 zack machen will. Wenn das auch keine, man gibt ja Leute, die sagen, na gut, ich mache irgendwie Stills oder jetzt irgendwie für Porträts, das ist im Prinzip, eigentlich machst du auch nicht so viel hintereinander, als dass das dann irgendwie relevant ist. Das heißt, da langt auch so das Standardmedium, was halt man irgendwie hinterhergeschmissen kriegt.
Hm. Nur groß sollte sie sein, die Erfahrung habe ich direkt gemacht.
Groß hilft, ja. Gerade, also ich meine, sozusagen wurde ja gerade schon angesprochen, RAW, können wir vielleicht nochmal erklären. Typischerweise gibt es bei den etwas höherwertigeren oder eben den gehackten Kameras, wo es dann irgendwie Spezialfirmware für gibt, die Option nicht, dass da nur JPEGs rausfallen, also das ist so das Standard, wenn ich so ein Foto mache, fällt da irgendwie ein JPEG auf die Karte. RAW ist dann die Variante, dass die Kamera einfach das speichert, was auf dem Sensor so ankommt. Und das kann ich dann auf dem Rechner interpretieren und die Idee davon ist, die Rechenleistung in der Kamera ist begrenzt. Das heißt, ich speichere mir lieber das RAW. Das hat insbesondere auch noch mehr Auflösung. Das heißt, das hat einfach mehr Bit pro Pixel und rechne das dann am Rechner wieder um. Da kann ich das besser machen als auf der Kamera und habe dann noch alle Optionen und habe halt sozusagen noch einfach sämtliche Informationen, die auf dem Sensor ankommen, habe ich dann in einem Datenformat auf der Karte. Das Problem dabei ist halt, dass es halt dann deutlich größer, weil JPEG ist halt komprimiert und das heißt, wenn ich RAW fotografiere, da habe ich dann halt gleich mal so eine, ich glaube, in meinem Fall sind es irgendwie so typischerweise 11 Megabyte pro Bild oder sowas. Das läppert sich dann halt. Das heißt, wenn man da eine kleine Karte hat, ist die halt ruckzuck voll. Das heißt, ich habe typischerweise so 8 Gigabyte normalerweise jetzt in der Kamera. Das sind dann mit RAW und JPEG. Das heißt, da fällt dann so für den Komfortfaktor auch gleichzeitig nochmal ein JPEG raus. Sind das dann irgendwie, weiß nicht, glaube knapp über 200 Bilder oder sowas. Das ist okay, damit kann ich leben. Aber halt kleiner wird dann halt schon eng.
Das ist aber insbesondere auch ziemlich praktisch, dass da wirklich die Sensordaten dann drin sind, weil die Kamera ist manchmal nicht so intelligent, was die JPEG-Kompression angeht. Und da habe ich schon erlebt, dass ich auf irgendwelche Details hinweisen wollte und genau diese Details waren halt ziemlich tot komprimiert. Ja. Und das ist dann immer sehr ungünstig und aus dem RAW kann man im Zweifelsfall dann auch ein verlustfrei komprimiertes PNG zum Beispiel herstellen.
Genau, und was natürlich auch noch ein Ding ist, ist, dass man den Weißabgleich besser ändern kann. Das heißt, man einfach die volle Komfortabilität, wenn man irgendwie es verrafft hat und den Weißabgleich falsch eingestellt hat oder den automatischen Weißabgleich eingestellt hat und der das dann verrafft hat, dann kann ich einfach sagen, na gut, dann verschiebe ich die Farbtemperatur
da
mal.
Vielleicht sollten wir da gleich einsteigen.
Genau, vielleicht müssen wir das auch noch erklären.
Das ist Weißabgleich und dann hast du immer so komische Abkürzungen gesagt. Also JPEG hat man ja vielleicht schon mal gehört. Das ist dieses Format mit dem JPG am Ende, aber niemand weiß genau, was es ist.
Nein.
Und dann sagst du plötzlich PNG und dann weiß keiner mehr, was gemeint ist. Also vielleicht fangen wir mal Weißabgleich an. Und
ja, Weißabgleich. Unsere Augen sehen im Prinzip, also wenn ich jetzt hier irgendwie durch die Gegend gucke, schaue ich auf so ein Zelt, das hat eine weiße Wand. Die Wand ist im Prinzip wahrscheinlich nicht weiß im Sinne, sagen wir mal, im Sinne eines physikalischen Weißes. Das denken meine Augen nur und die können sich da sehr gut anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt da irgendwo in so einen Kunstlichtraum gehe und der hat eine weiße Wand, dann denken meine Augen auch immer noch, dass die Wand weiß ist. Die Wand ist im Prinzip aber von einem, weiß nicht, zum Beispiel orangenen oder grünlichen Licht oder so, je nach Lichtquelle angeleuchtet. Das heißt, die Wand ist eigentlich gar nicht weiß beleuchtet in dem Moment. Und das muss man der Kamera erstmal sagen, weil die Kamera natürlich nicht sozusagen diese Automatikfunktion hat wie die Augen, die dann sagt, na gut, die Wand ist weiß. Und da gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten Weißabgleich vorzunehmen. Das heißt, ich kann der Kamera sagen, naja, ich weiß, okay, im Moment ist schön sonnig hier draußen auf dem Camp, dann stelle ich da Sonne ein und dann ist das Weiß eben nun mal, also sozusagen wird die Temperatur, die dann halt eben für uns weiß aussieht, auf das Weiß auch in dem Foto gemappt.
Da muss man aber vorsichtig sein, weil manchmal versaut das Fotos, musste ich feststellen. Wenn man zum Beispiel jemanden vor einer weißen Wand fotografiert, bei Sonnenlicht, dann ist das alles prima. Aber wenn man jemanden vor einer weißen Wand fotografiert, während er gerade in eine Kerze schaut, dann will man ja eventuell nicht, dass die Wand weiß ist, sondern das ist ja dann eher ein sehr, sehr warmes, sehr rötliches Licht von der Kerze. Und wenn man dann den Weißabgleich der Kamera auf die weiße Wand einstellt, dann kriegt man ein sehr kaltes Bild, was nicht unbedingt der Stimmung dann jetzt wirklich des Subjekts da entspricht.
Das ist halt auch immer ein Problem mit Mischlicht. Das ist ja quasi schon Mischlicht. Das heißt, du hast da sozusagen die Kerze, die hat eine gewisse Farbtemperatur und dann hast du noch irgendwie ein anderes Licht, das hat noch eine andere Farbtemperatur. Da wird es dann schon immer frickelig rauszukriegen, was denn das richtige Licht jetzt gerade ist, beziehungsweise was man auch bezwecken will. Das heißt, man kann da natürlich auch irgendwie künstlerische Effekte mitmachen mit dem Weißabgleich. Und wie gesagt, man kann das entweder einstellen. Das heißt, ich kann da typischerweise sowas einstellen wie Sonne, Schatten, bewölkt, verschiedene Arten von Kunstlicht oder aber ich kann der Kamera auch sagen, mach das mal automatisch, dann rät sie das. Ich weiß nicht sozusagen, ob sich da jemand mehr mit der Technik auskennt. Ich habe noch nie so genau verstanden, wie das funktioniert, wie sie das rät.
Sascha weiß das bestimmt.
Das kommt auf den Kameratyp an. Also ich glaube, die Kamera versucht rauszubekommen, ob der höhere Bildanteil in der Nähe eines Weißbereichs liegt und wie die Normalverteilung der anderen Farben drumherum ist und verschiebt dann den Bereich so lange, bis der größt sichtbare Bereich irgendwo im Weiß liegt. So, und das ist natürlich in den meisten Fällen irgendwie völlig daneben. Also gerade wenn man irgendwie kreativ fotografieren möchte mit irgendwie im Zweifelsfall mit farbigen Blitzen auch noch, dann geht sowas natürlich irgendwie mächtig daneben. Einen blauen Farbfilter irgendwie in die Kamera reintut, im Hintergrund blau zu blitzen. Die Kamera meint, super, das ist ja weiß da hinten. Ist zwar ganz schön blau, aber ich mach das mal weiß. Ja. Dann hat das Porträtfoto halt irgendwie eine komplett rote Birne.
Na gut, ist im Prinzip das gleiche wie mit einer automatischen Belichtung. Das heißt, die Kamera denkt erstmal, ist alles ungefähr irgendwie neutral grau. Und wenn es halt total hell ist, dann muss ich der Kamera halt auch sagen, das ist nun mal nicht grau, sondern es ist tatsächlich jetzt gerade sehr hell und du solltest die hellen Dinge bitte auch hell abbilden oder eben genau in die andere Richtung.
Gute Beispiele sind da immer Kind im Schnee und Brautkleid. Dann sieht das Brautkleid halt verwaschen grau aus und der Schnee sieht auch total grau aus, obwohl er schön weiß war.
Ja, zum Glück gibt es ja noch einige Hilfsmittel zum Abgleichen, so dieses 18% Grau oder so eine komische Scheibe, die man davor halten kann, oder ein Trick mit einem Tempotaschentuch, auf dem man dann den Weißabgleich anwendet.
Was ich auch gelernt habe, was ich ganz interessant fand, ist sozusagen, Hautfarbe irgendwie des typischen Mitteleuropäers ist nun mal auch 18% Grau, das heißt, ich kann auch einfach sagen, Spot Metering auf so ein Gesicht machen, dann habe ich auch sozusagen ein Licht, das irgendwie ungefähr passt.
Ja. Wenn man den Weißabgleich hinterher mit einer Fotobearbeitungssoftware macht, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auch gut in einem Foto der Bildbearbeitung sagen kann, das Weiß ist, indem man das Weiß in den Augen oder das Weiß der Zähne benutzt, je nachdem.
Ja, wobei das problemvoll sein kann, gerade wenn man weiße Objekte benutzt, weil es kann ja schon sein, dass man die ursprünglichen überbelichtet hatte und die auch im RAW schon nicht mehr im Bereich des Messbereichs lagen. Und dann ist das Weiß natürlich komplett ausgebrannt und hat keinerlei Informationen mehr. Und das ist auch der Grund, warum man eine sogenannte Graukarte nimmt, um einen Weißabgleich zu machen. Man nimmt halt eben kein weißes Stück Papier, sondern man nimmt halt ein neutrales Grau. Das kann man auch, wenn man es reichlich überbelichtet, immer noch gut als Grau erkennen und deswegen auch darauf noch einen guten Weißabgleich machen.
Da gibt es ein schickes Gerät, was ich entdeckt habe, was ich mir aber noch nicht besorgt habe. Das nennt sich Spider Cube mit Y.
Das steht auch schon eine Weile auf meiner
Einkaufsliste. Ja, das ist immer so dieses Zeug, was auf den Amazon-Wunschlisten rumliegt. Da und der Spider Cube ist so ein kleiner, so ein Quader mit einer Kugel obendrauf. Und wenn man den geschickt fotografiert oder wenn man den einfach hinhält irgendwo ins Foto und das fotografiert, dann führt das dazu, dass man auf sehr kleinem Raum ein neutral Grau hat, ein Weiß hat und weil da eine Kugel ist, die zurück abbildet und quasi hinter dem Fotografen und den Fotografen selber abbildet, also alles, was an Blitzen und an Licht aus der Richtung kommt, abbildet, hat man da dann gleich auch die Highlights, also so, dass die hellste Stelle.
Und ich glaube, man hat sogar noch ein Schwarz, weil sie nochmal irgendwie sozusagen so eine Art Loch reingemacht haben, dass man halt irgendwas ganz Dunkles hat, was halt nicht beleuchtet wird. Das ist auch schon so eine Weilchen auf meiner Einkaufsliste, kostet halt, glaube ich, so um die 40 Euro. Das ist immer sowas wie so, ist ein Gadget, will man vielleicht kaufen, aber für 40 Euro, also für 20 würde ich sofort bestellen, aber 40 ist da so ein bisschen immer so, kann man mal irgendwie auf die Wunschliste schreiben, vielleicht kriegt man es mal geschenkt.
Genau, wenn Leute immer nicht wissen, was sie einem schenken sollen.
Genau.
zu dieser Frage, ob man jetzt in RAW fotografieren soll oder in JPEG, habe ich auch eben im Pad noch verlinkt, so eine kleine Übersichtskarte, was die Kamera, je nach Modell natürlich, irgendwie alles mit so einem Bild machen kann, wenn man es in JPEG macht. Also es wird irgendwie ein Weißabgleich drüber gemacht, die Kamera versucht das Bild nachzuschärfen, sie versucht die Farbsättigung zu korrigieren, dann wird der Kontrast noch geändert und dann wird es auch noch komprimiert und ein JPEG draus gemacht. Und in dem anderen Fall ist es einfach, der Sensor bekommt Licht, speichert die Rohdaten ab und man hat nachher alle Freiheiten, die irgendwie das RAW einem bietet, um auch nachträglich ohne Probleme mal so ein bis zwei Blendenstufen plus oder minus noch zu korrigieren, wenn man irgendwie ein bisschen daneben liegt oder eben halt auch den Weißabgleich nachträglich komplett zu verändern. Wenn man das in einem JPEG macht, dann hat man schnell oder sehr, sehr schnell ausgefranste Ecken oder irgendwelche Artefakte im Bild. Und naja, wer schon mal versucht hat, ein dunkles JPEG heller zu machen, der sieht natürlich auch immer, dass es sofort überall rauscht an allen möglichen Ecken.
Also das sind ja noch wenige Sauereien, die da dort stehen, was moderne Kameras machen. Die machen ja zum Teil so das ISO-Rauschen, da kommen wir später auch noch dazu, was das genau ist. Die glätten das raus oder versuchen es zu entfernen und dann stehen dann halt immer gleichfarbige Flächen am Schluss und das sind die übelsten Artefakte.
Oder auch Raufasertapete möchte man darstellen und es ist nachher nur noch weiß.
Genau.
Ja, das machen die Kameras schon, ja, genau.
Deswegen will man eigentlich in RAW fotografieren.
Ja, ja. Und was war jetzt mit PNG? Also PNG wurde ja jetzt auch noch genannt, eben als nicht komprimiertes Format.
Ja, das ist einfach ein Bildformat, wo, also ein Bildformat ist auch komprimiertes. Wenn ich also ein Bild habe, was sehr groß ist, irgendwie 5000 mal 5000 Pixel, aber einfach nur aus rein blauen Pixeln besteht, dann ist das sehr klein. Und der Unterschied zu JPEG ist, dass die PNGs eine Kompression gewählt haben, die verlustfrei ist. Das heißt, es werden nicht Flächen mit irgendeiner Struktur wie einer Raufasertapete zu weiß zusammengefasst, sondern eben nur Flächen komprimiert, die sich komprimieren lassen. Und das wird, man bekommt nachher wieder die Originaldaten dabei raus. Das ist so wie eine ZIP-Kompression, wo dann ja auch im Idealfall hinterher wieder die Originaldaten dastehen.
Also man könnte ein PNG wieder zurückverwandeln oder so.
Nee, aber alles, was ich in das PNG reinstecke, kommt exakt so am Ende wieder raus.
Ach so.
Wenn ich also die Raufasertapete fotografiere und das als PNG abspeichere, dann sehe ich dann nachher auch wirklich jeden einzelnen Fitzel, der vorher auch da war. Im Gegensatz zu, wenn ich da ein JPEG draus mache und eine sehr starke Kompression einstelle, dann sehe ich da so Klötzchen.
Das ist halt die Geschichte. RAW ist nun eben, wie der Name ja auch schon sagt, ein Rohdatenformat. Das heißt, das kann ich dann schlecht zum Bearbeiten nehmen. Das heißt, ich öffne das dann irgendwie in einem RAW-Converter, der konvertiert mir das in irgendwas. Und wenn ich das dann eben nicht wieder als JPEG speichern will mit den ganzen Problemen, dann muss ich halt wieder ein verlustfreies Format nehmen. Das heißt, dann nehme ich dann typischerweise entweder PNG oder TIFF ist da noch irgendwie sozusagen die beiden großen, die halt verlustfrei komprimieren können. Führt halt auch zu großen Datenmengen, aber man hat halt dann im Zweifelsfall noch alle Optionen, da noch Bearbeitung zu machen und insbesondere auch den Umfang, den man da vielleicht braucht. Also haben wir vorhin, glaube ich, schon angeschnitten, ist, glaube ich, auch für den sozusagen technischen Teil nochmal ganz interessant. JPEG hat typischerweise halt 8 Bit pro Pixel, das heißt, ich habe für Rot, Grün und Blau jeweils die Option, da irgendwie Zahlen von 0 bis 255 dran zu schreiben. Was aus so einer Kamera rausfällt in so einem RAW-Format, ist dann typischerweise eher irgendwie 12 oder 14 Bit pro Pixel. Das heißt, da sieht man schon sozusagen, da sind einfach mehr Informationen auch enthalten und gerade wenn ich die dann noch bearbeite, habe ich mehr Zwischenstufen, die da noch entstehen können. Das heißt, ich kann das in einer höheren Bittiefe bearbeiten, so dass mir da keine Probleme entstehen, dadurch, dass einfach Informationen verloren gehen, weil ich zu wenig Bit pro Pixel habe.
Mhm.
Und das kann ich eben in, glaube, sowohl PNG als auch TIFF einfach auch Bilder speichern, die mehr als 8 Bit pro Pixel haben. Das geht, soweit ich weiß, in JPEG einfach auch gar nicht.
Das ist normalerweise für die Anzeige nicht so relevant. Allerdings,
genau, das Anzeige-Device, so zumindest typischer, sagen wir mal, gerade wenn es ein Screen ist oder sowas, kann halt meistens auch eben nur 8 Bit pro Pixel, nicht mehr. Das ist sozusagen nicht das Problem, aber für die Bearbeitung ist es dann problematisch.
Oder wenn man es von einem guten Entwickler entwickeln lässt, also das auch wirklich auf Papier ausdruckt, dann kann man da eventuell auch mehr unterbringen als nur die 255 Werte.
Genau.
Ja. Also dann sind wir ja schon beim Nachbearbeiten. Also wenn ich da jetzt mein RAW-Foto habe, muss ich irgendwas damit machen, ne? Also muss ich das irgendwie nachbearbeiten. Und da braucht man dann den Computer und irgendwelche Programme. Sascha.
Ja, es muss quasi wie ein analoges Negativ entwickelt werden. Also auch im analogen Negativ hat man ja auch entsprechende Informationen drin, die man durch Belichtungstechniken herausarbeiten will. Ähnlich funktioniert das auch beim, oder Ähnliches Ziel hat man dann auch mit dem RAW, dass man halt eben ein für das menschliche Auge sichtbares Bild oder für einen Monitor darstellbares, sichtbares Bild haben möchte. Also ein normaler Standardmonitor hat natürlich nicht den Farbumfang, den jetzt irgendwie ein ausgedrucktes Bild oder die Natur hätte. Mhm. Deswegen muss man halt sehen, dass man diese Daten, die man da RAW als RAW-Format aufgezeichnet hat, dass man die halt möglichst gut den Bereich, den man haben möchte, herausarbeitet, um ihn dann zeigen zu können. Und da gibt es diverse Ansätze und diverse RAW-Converter. Es gibt also grundsätzlich meistens von fast allen Herstellern, die irgendwie Kameras machen, die RAW speichern können, gibt es so einen eigenen RAW-Converter. So ein kleines Stück Software, womit drin man zumindest so die gängigsten Parameter ändern kann. Das sind so Sachen wie Schwarzkontrast oder der Kontrast allgemein, eine Art Nachschärfung, Weißabgleich, alles, was wir eben schon so mehr oder weniger angerissen haben, das kann man dann da nachträglich ändern und einstellen. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann diverse Software, die das dann so als kompletten Workflow anbietet, inklusive, also angefangen vom Importieren von der Speicherkarte bis zum Organisieren und letztendlich auch Ausdrucken oder irgendwie weiter verarbeitungsfähig machen für Web oder sonstige Sachen.
Aber es gibt ja auch nicht ein RAW-Format, weil du gesagt hast, jeder Kamerahersteller hat so seinen eigenen Konverter. Wahrscheinlich auch, weil
das impliziert auch, dass jeder Kamerahersteller auch sein eigenes RAW-Format hat.
Ja, genau. Interessant vielleicht sozusagen auch der technische und nerdige Aspekt ist, relativ viele auch von den kommerziellen Konvertern basieren auf diesem DC-RAW. Das ist so irgendwie das Tool, was irgendwie auch in den meisten Dingen dann verbaut ist, die ein bisschen mehr können. Das ist halt eben ein BSD-lizenziertes Open-Source-Projekt, was halt einfach mal irgendwie allen möglichen Krams konvertieren kann. Und wie gesagt, selbst teilweise die herstellereigenen RAW-Converter basieren halt eben auf diesem DC-RAW. Das heißt, wenn man irgendwas hat, was dieses DC-RAW implementiert, da gibt es dann eben noch Oberflächen für und so, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gute Variante. Was das sozusagen RAW-Format angeht, das mehr generisch ist, da gab es mal einen Vorstoß von Adobe, da sozusagen das, ich glaube Digital Negative oder sowas hieß das, vorzubereiten, dass man sagt, na gut, wir machen alle irgendwie dieses DNG-Format und einigen uns darauf. Ich habe so das Gefühl, das ist nie so richtig ans Fliegen gekommen. Das heißt, so nativ benutzt das, glaube ich, niemand vermutlich. Und man kann das natürlich irgendwie konvertieren und dann seine RAWs da als DNG ablegen. Aber ja, ist die Frage, ob man das wirklich nötig ist, wenn man da sozusagen neben seine Fotos da den DC-RAW-Source legt, dann hat man auch irgendwie in 20 Jahren irgendwie wahrscheinlich noch die Chance, das zu konvertieren.
Ja. Woran liegt denn das eigentlich, dass das so verschiedene Formate sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass das die verschiedenen Sensoren sind, die Hersteller verbauen, die dann irgendwie die Bytes in einer anderen Reihenfolge rausliefern, oder ist das
keine Ahnung.
Anders? Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielen AI, ihre Prozessoren, wie sie verarbeiten, was sie damit noch machen vorher und wie sie es vielleicht schneller speichern können. Vielleicht,
ja, mag sein,
ja. Vielleicht müssen sie ja nicht die Bits drehen oder so, damit sie schneller schreiben können und sind deswegen schneller als Nikon oder andersrum.
Ja, da ist sicherlich auch noch eine Patentgeschichte dabei. Ich meine, diese ganzen Sensoren und Zeugs, ist ja alles patentiert und dann hast du natürlich die Art und Weise, wie das abgespeichert wird, auch nochmal.
Da gibt es auch immer ein schönes Rumgerate, zumindest was Nikon angeht. Ich verfolge da auch so einen Blog namens Nikon Rumors und da ist immer, wenn Nikon neue Patente einreicht, dann fangen die Leute an schwärmen und raten, was denn da für Produkte dabei rauskommen könnten.
Ist ein bisschen wie Apple, glaube ich.
Ja, fürchterlich.
Weiß jemand eigentlich, an was es liegt genau, dass eigentlich für jede Kamera es quasi ein RAW-Format in Anführungszeichen gibt, auch von Canon, dass zum Beispiel ein Lightroom die neue EOS 1000D noch nicht unterstützt und erst mit Updates gefüttert werden muss, damit sie ein RAW lesen kann, das auch CR2 am Ende heißt?
Tja, ich würde wahrscheinlich sagen, dass die irgendwie neue Informationen aus dem Chip rauslutschen mit irgendwelchen neuen Tricks oder mit ihren Bildprozessoren und die einfach irgendwo unterbringen müssen. Und das ist offensichtlich nicht so Klartext das Format, sondern so eher so in Richtung Binary, dass man da wohl offensichtlich dann immer wieder Updates reinhauen muss. Also ich sehe das auch immer wieder, wenn dann irgendwie welche RAW-Converter-Updates kommen für meinen Rechner, die ja in dem Fall, also ich benutze halt einen Mac für die Bildbearbeitung, die ja größtenteils dann von Apple kommen. Also Apple baut dann quasi in ihren Workflow, in ihre Core Graphics Library, bauen sie dann einen entsprechenden Format-Converter ein, dass man halt mit beliebigen Tools hinten dran die ganzen Bilder halt lesen kann. Und es ist halt immer wieder ganz lustig, wenn dann wieder so neue Updates kommen, dann kann man immer wieder sehen, was es gerade für neue Kameras auf dem Markt gibt.
Genau. Ja, und dann sind wir natürlich, jetzt haben wir den RAW-Converter und dann brauchen wir auch noch Software, um die Bilder zu bearbeiten. Was empfiehlt sich denn da für den Anfänger?
Oh, das glaube ich.
Das ist wieder eine Religion, glaube ich.
Das ist wieder die gleiche Religion wie ob Canon oder Nikon oder sonst irgendwas anderes.
Naja, was gibt's denn so?
Also ich kann sagen, was für mich bisher nicht funktioniert hat, leider, das sind irgendwelche freien Lösungen. Also ich habe mich da, man kann zwar damit Sachen machen, aber ich habe nie so diesen Workflow, diesen durchgehenden Workflow so gehabt, wie man das bei den beiden großen anderen Herstellern hat. Mhm. Also es gibt halt einmal, gibt's halt Adobe Lightroom und das andere ist halt das Aperture von Apple. Das Lightroom hat den Vorteil, es gibt es für Windows und für den Mac. Das Aperture gibt es halt leider nur für den Mac, was in meinem Fall nicht das Problem ist, da ich ja einen habe und damit auch sehr zufrieden bin, was den Workflow für Fotos angeht. Aber so dieses Ganze unter Linux, es gibt da zwar irgendwie schöne Konverter und alles, aber da fehlt mir dann doch so wieder das. Vielleicht habe ich auch einfach nur lange Zeit nicht mehr wieder geguckt, weil ich anfangs sehr unzufrieden damit war, was es gab.
Tut sich da ein bisschen was. Also
ja, sag mal, also wir müssen halt jetzt nochmal, ich meine, wir haben ja eine Mission hier.
Ja, ja, das ist auch so ein Ding. Also ich weigere mich so ein bisschen sozusagen da jetzt auf den entweder Adobe oder Apple da Geld in den Rachen zu werfen dafür, weil ich denke, naja, also ist auch so ein bisschen so, dass, naja, ich will das eigentlich mit freier Software machen und ich will eigentlich auch, dass das mit freier Software funktioniert. Das ist aber wirklich immer ein bisschen schwierig. Ja. Wie Sascha schon sagt, man kann da viel machen. Es gibt da auch viele irgendwie Tools, mit denen man gute Sachen machen kann. Der Workflow ist es oft. Also da muss man vielleicht dann sozusagen auch selber noch sich was drumherum bauen oder sowas. Also gerade was sowas wie irgendwie Bilder ins Netz stellen geht oder sowas, habe ich halt einfach dann irgendwie eine Handvoll Skripte, die da irgendwie Sachen machen, die ich da für sinnvoll halte. Was ich mir in letzter Zeit mal angeschaut habe, ist nennt sich Darktable. Ist, naja, wie der Name schon irgendwie andeutet, irgendwie offensichtlich ein Lightroom-Clone. Das sieht ganz ordentlich aus, das ist nur sehr, sag mal, ressourcenintensiv. Das heißt, auf meinem kleinen hier X60 ist das eher schmerzhaft zu bedienen. Ansonsten hat mir das ganz gut gefallen. Das hat nämlich auch so diese Workflow-Idee, dass man halt sagt, okay, das relativ schnell auch mit Keyboard und sowas irgendwie Bilder bearbeiten und sortieren und bewerten kann und so sagen kann, naja gut, das hat jetzt drei Steller, das hat einen und da ziehe ich jetzt nochmal dieses hoch und dann habe ich irgendwie so Profile sozusagen, dass ich ein Bild irgendwie nachbearbeite und sage, ich verändere da die Dinge. Das kann ich dann wieder kopieren und sage, wend das mal auf die nächsten fünf an, die habe ich mit einer ähnlichen Belichtungssituation gemacht, dann muss ich das nicht auf jeden einzeln machen und so. Also da sind so ein paar Sachen drin, die ganz gut in die richtige Richtung gehen. Und naja, was freie Software angeht, ist natürlich GIMP zu nennen. Da gibt es ja hier auch wieder auf dem Campen einen Stand von den Leuten. Da kannst du natürlich relativ viel Zeugs machen. Ich sag mal so, für den Amateurbereich langt das locker an das Photoshop ran. Da muss man kein Geld für ein Photoshop ausgeben. Was immer noch ein bisschen schade ist, was sozusagen die GIMP-Leute auch schon seit Jahren immer mal wieder versprechen, ist, was wir ja vorhin schon angesprochen hatten, Bearbeitung halt in Bittiefen ungleich 8 Bit. Das ist sowohl so stark in dem GIMP-Kern drin, dass man da immer noch nicht drum rumkommt. Das heißt, da hat man die Limitierung, dass man halt eben auf die 8-Bit festgenagelt ist und dass es da schon ja durchaus manchmal Probleme gibt, wenn man da noch nachbearbeitet, die man halt nur kriegt, weil das halt eben so ist. Und sie waren da immer dabei, das zu fixen, aber Ja, das wird mir schon seit Jahren, Jahr für Jahr, wenn man immer mal so auf dem Kongress vorbeigeht und sagt, so, was denn eigentlich mit irgendwie 16-Bit-Support und so, sagen, ja, und wir bauen da jetzt die neue Engine in die Mitte und so und dann wird alles gut. Das haben sie jetzt, glaube ich, auch getan. Das hat leider auch nicht geholfen. Das ist, ja, wie gesagt, ein bisschen schade, aber ansonsten ist das natürlich super. Da kannst du alle möglichen Sachen mitmachen, nachschärfen. Das ist so das Typische, als erstes, denke ich, als Anfänger macht und lernt, wie das geht mit verschiedenen Varianten und so. Und eben, wie gesagt, Farbkorrektur, Belichtungskorrektur, das funktioniert alles schon einwandfrei, ja, und das Ganze halt dann auch auf irgendwie, nicht auf dem ganzen Bild, sondern nur auf Teilen oder sowas, das ist halt so die Einschränkung. Wenn ich so einen RAW-Converter habe, ich meine, wir haben jetzt sozusagen eigentlich nur die kommerziellen genannt und vielleicht irgendwie das DC-RAW ist eigentlich sozusagen ein Kommandozeilentool oder eine Library, ja, da kann ich relativ wenig mitmachen. Da gibt's halt dann Oberflächen für, zum Beispiel so die erste, die irgendwie relativ vernünftig war, die man so kennt, ist UF-RAW, da kann man dann halt eben dann die Belichtungskorrektur machen und dann rendert er das halt schon mal vor mit dem RAW-Converter und dann kann man sich das angucken und kann sagen, na gut, okay, dann noch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Das heißt, man kann relativ viel, wenn man RAW fotografiert, eben sozusagen in so einem Tool machen und das dann an GIMP übergeben und dann nur Kleinigkeiten in GIMP machen, dann funktioniert das schon relativ gut, ja.
Müssen wir noch eintragen in unsere Liste. FD0 wollte noch dazu
was. Genau, also das hast du jetzt am Ende auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich bin, wie gesagt, neu, ich habe keine Lust auf Lightroom und Aperture, deswegen habe ich mir angeguckt, was es da sonst noch gibt. Ich bin halt auch auf UFRAW gestoßen, was ein bisschen blöd ist, weil man diese Oberfläche immer für jedes Bild einzeln starten muss und dann ist das immer so ein bisschen unhandlich und die Oberfläche ist auch sehr speziell, also man muss da, das ist nicht so eine Standardoberfläche, so wie GIMP auch, man muss da erst ein bisschen mit warm werden.
Hat so den Blender-Effekt.
Ja, so ein Blender ist so das
Extremexempel in der Gegend. Aber.
Ja, wenn man das kann, ist das wahrscheinlich ganz toll, aber und dieses GIMP kann ich auch nur, also wenn ich RAW-Daten habe, dann ist es in der Regel so, dass ich das GIMP-Import-Plugin benutze, was dann wieder UF-RAW und DC RAW benutzt und das halt dann in ein Bild umwandelt, was GIMP bearbeiten kann. Und was ich sehr gut fand bisher, ist das Darktable. Das hakt aber noch an verschiedenen Stellen. Also die GUI ist noch nicht so richtig benutzbar. Was das aber bietet im Vergleich zu UF RAW und GIMP, ist eine komplette Fotoverwaltung, wie das von Lightroom auch bekannt ist. Also ich habe hier meine Filmrollen, AK-Verzeichnisse, wo dann Dinge drin sind. Ich habe Fotos in Vorschau und ich kann die angucken. Und wenn man eine NVIDIA-Grafikkarte hat unter Linux, kann man dann sogar die Beschleunigung der NVIDIA-Grafikkarte zur Darstellung nutzen. Und das ist schon sehr nett gemacht, aber die GUI hakt noch an verschiedenen Stellen.
Was da vielleicht auch ganz gut ist, sozusagen auch nochmal für den Einsteiger-Tipp, denkt immer dran, irgendwie, wie ihr eure Bilder verwaltet, wie ihr sie backupt und vielleicht auch, wie ihr sie taggt und so Geschichten. Also ich habe halt da jetzt irgendwie, mehrere 10.000 Bilder auf der Platte liegen, die eigentlich mehr oder weniger komplett ohne irgendwie Metadaten sind, außer denen, die die Kamera halt schon speichert. Das heißt,
was eine ganze Menge sind. Aber
eben deswegen, wenn man da gleich anfängt als Einsteiger und sagt, okay, ich überlege mir mal auch, wie ich eben diese Verwaltung mache, da muss man sich halt dann darauf einigen. Das ist auch so ein Ding, warum ich gesagt habe, ich will da eigentlich kein kommerzielles Produkt, weil ich eigentlich auch gerade sowas wie die Metadaten dann in einem Format haben will, dass ich vielleicht auch in 10 Jahren noch mit einem anderen Produkt oder mit einem eigenen Skript lesen kann, und das ist im Zweifelsfall erstmal auch nicht so gegeben bei den kommerziellen Produkten. Die haben dann irgendein komisches Binärformat und speichern das entweder im Bild oder neben dem Bild oder sowas, und das ist auch immer sowas, wo ich mich gesträubt habe und gesagt habe, also ich will dann nicht eben auch diesen Vendor-Login, dass ich meine Metadaten immer nur mit dem kommerziellen Produkt lesen kann, sondern ich will da schon irgendwas Eigenes. Und ja, da bin ich auch noch so ein bisschen auf der Suche. Wie gesagt, Darktable bietet jetzt so Sachen an, dass ich sagen kann, ich kann da zumindest irgendwie Text dranhauen und die liegen dann, glaube ich, in einer XML-Datei neben dem Foto. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht, aber irgendwie sozusagen die ultimative Lösung für so Geschichten habe ich da auch noch nicht. Das ist auch noch so ein Thema, da gibt es auch alle möglichen Ansätze noch mit irgendwie Kategorisierung und IPTC ist da noch so ein Stichwort, das heißt nochmal Metadaten im Foto speichern mit noch irgendwie Kategorien und irgendwie Ort der Aufnahme und so Geschichten. Ja.
Vielleicht sollten wir mal da nochmal gerade darauf hinweisen, das fand ich als Anfänger halt super gut, weil man auf vielen Fotoplattformen wie Twitter und so kann man diese Metadaten anzeigen lassen, die Kamera in das Bild reinspeichert, und da ist dann zum Beispiel drin Belichtungszeit, die Blende, der Weißabgleich, teilweise was für eine Kamera, was für eine Linse verwendet wurde, wie die Entfernung zwischen Linse und Objekt ist und ganz viele andere Sachen, und man kann halt mal schauen, wie ein schickes Foto so entstanden ist, also Modulo, Nachbearbeitung natürlich.
Ja, das Picasa macht das auch sehr schön. Also ich finde, also ich will jetzt keine zusätzliche Werbung auch noch für Google machen, aber da kann man es auch schön sehen, und vor allen Dingen gibt es dann auch noch so ein Tool, was man auf dem, was man auf dem Rechner benutzen kann, wo dann auch in der rechten Spalte immer die gesamten EXIF-Informationen schön aufbereitet stehen, sodass man halt, also EXIF sind halt die Daten, die im Foto selber gespeichert sind, über das Foto. Also da kann alles Mögliche gespeichert werden, und wenn man das dann eben sehen kann, dann sieht man auch irgendwie gleich, was falsch gelaufen ist, bevor man das Foto genauer analysiert.
Ja. Zum Teil ist es auch so, dass sowas wie Lightroom und so weiter auch eigene Parameter im EXIF speichert, um dann auch nachher zu gucken. Der hat da nochmal nachträglich eine Blende hochgestellt oder abgedunkelt, wie auch immer.
Ja, das ist auch sowas, was ich auch noch so auf der To-Do-Liste habe für mich selbst, irgendwie auch mal zu gucken, sozusagen, so eine Art Statistik, mit welchem Objektiv mache ich denn die meisten Bilder und sowas und mit welcher Blende und mit welcher Belichtungszeit und sowas.
Die rauslassen.
Ja, da muss ich wieder, da bastel ich mir lieber selber was. Da gibt es ja Libraries, um das EXIF auszulesen. Das wäre nochmal interessant. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz interessant, mal so zu gucken, sozusagen, dass man da selber mal guckt, naja, was ist denn wirklich mein Lieblingsobjektiv? Stimmt das mit der Wahrnehmung, die ich selber habe, auch überein mit den Bildern und dann vielleicht auch sozusagen nochmal mit der Bewertung sozusagen, sagen, wenn ich mal meine guten Bilder anschaue, wie habe ich die denn gemacht, mit welcher Blende und mit welchem Objektiv und vielleicht nochmal so ganz interessant, das, wie gesagt, steht schon ein Weilchen auf meiner To-Do-Liste, das mal anzugehen.
Da hat dann immer die Gefahr, dass man für die teuren Linsen, für die man sehr viel Geld bezahlt hat, dass man die in Wirklichkeit gar nicht so oft benutzt, wie man denkt, und dass die nur im Schrank stehen. Ja. Zu den EXIF-Daten noch, da sollte man sich drüber im Klaren sein. Wir sind ja hier auf dem Camp, deswegen müssen wir auch so ein bisschen mal darauf hinweisen, wenn man also jetzt irgendwie jemanden, einen Politiker in verdächtiger Pose fotografiert und das ins Netz stellt, dann da sind schon einiges an EXIF-Daten drin. Also wenn man sich allein anschaut, da ist normalerweise der Timestamp drin, den die Kamera gerade hat, also wo der Kamera denkt, dass der lokale Zeit wäre, und da sind zum Beispiel so Dinge auch wie das Kameramodell, teilweise die Seriennummer oder der Shutter-Count drin, also die Anzahl Auslösungen der Kamera. Und da kann man sicherlich auch, wenn man das drauf anlegt, ganz gut Leute mit tracken, auch teilweise über verschiedene Kameras, verschiedene Objektive hinweg, wenn die Objektivserienummer drin steht oder so.
Von GPS-Tagging gar nicht zu sprechen.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber das muss man in der Regel extra aktivieren, es sei denn, es ist so ein Telefon, also viele Telefone wie das iPhone zum Beispiel tun das standardmäßig, wenn GPS aktiviert ist, die GPS-Position rein. Ich weiß nicht, wie das mit der ungefähr angepeilten Position durch Mobilfunknetze ist.
Wenn die da ist, wird die auch auf jeden Fall genommen.
Genau.
Ah, das ist ja interessant. Ja.
Das ist auch eigentlich wieder ein Vorteil, obwohl es natürlich auch ein Nachteil ist wegen Datenschutz. Und das fehlt mir bei meiner Canon. Ich habe so eine 40D, die kann halt leider keinen
GPS. Lässt sich ja nachrüsten. Also ich meine sozusagen, ich habe, zumindest wenn ich im Urlaub bin, dann auch oft sozusagen das kleine Garmin da um den Hals hängen, und das speichert dann halt auch eben einen Tracklog auf der SD-Karte, die da drin ist. Die ist groß genug, um da irgendwie beliebig viel zu speichern quasi. Da muss man sich auch keinen Kopf drum machen. Die frisst ganz normale Batterien, und wenn das eben um meinen Hals hängt, ist es halt an und lockt halt auch. Und das lässt sich dann wieder mit der Zeit auf den Bildern korrelieren. Das heißt, man kann dann relativ gut auch, das ist noch so ein Ding, da kann man vielleicht auch noch einen Link in die Shownotes packen.
Ja,
da gibt es halt Tools, wo man halt sagen kann, na gut, okay, das ist das Einzige, was man da mal schauen muss, ist sozusagen, wie ist der Offset von der Uhr, der Kamera, genau. Die ist oft nicht sozusagen exakt GPS-Uhrzeit. Aber da ist der Trick dann auch immer, sich mal einfach schnell ein Bildchen von dem GPS-Display, wo die Uhrzeit draufsteht, zu machen, und dann kann man einfach sehen, okay, das sind halt, was weiß ich, wenn man Glück hat, nur 30 Sekunden Offset, wenn man Pech hat, halt auch mal vielleicht ein paar Minuten, und dann gibt es da Tools, die einfach die Geodaten aus dem, sagen wir mal, GPX-Log oder sowas, der aus so einem Garmin rausfällt, nehmen und in die Bilder dann auch kippen. Da, ja, wie gesagt, zumindest so im Urlaub mache ich das schon ganz gerne, um noch zu wissen, na, wo habe ich denn das Foto gemacht? So, wenn ich jetzt hier rumlaufe, finde ich es auch nicht so wichtig. Ich weiß, das war auf dem Camp, wo das jetzt sozusagen genau war.
Links neben der Rakete.
Ja, links neben der Rakete, ja.
Da gibt es für Android, benutze ich MyTracks. Das ist also eine Google-Applikation, die halt einfach so ein GPS-Log erstellen kann mit Wegpunkten, wo ich gewesen bin. Und es gibt GPS-Correlate, das ist so ein,
Pulse-Clip
oder sowas, das nachher dann dieses Log einliest und anhand der Timestamps aus den EXIF-Daten der Bilder korreliert, wo ungefähr das gewesen sein muss.
Ja,
das ist sehr hilfreich. Also Flickr zum Beispiel kann das auch anzeigen. Die sind von den Privacy-Einstellungen, fand ich das ganz gut. Standardmäßig, wenn man Bilder hochlädt, die GPS-Tags enthalten, werden die nicht angezeigt, es sei denn, man aktiviert es explizit.
Genau. Da kann man sich natürlich jetzt auch wieder sozusagen über die Plattform streiten. Und
sich ja alle nicht so viel.
Naja, oder ob man das lieber selber hosten will. Ich bin da immer noch, also ich finde es ein bisschen schade einerseits, sozusagen, ich habe mich auch immer gegen Flickr gewehrt, weil ich mir sagte, so naja, also die Einschränkungen für so einen freien Account finde ich schon relativ herbe, und irgendwie dann da irgendwie Geld zu bezahlen, nur dass ich meine Fotos ins Netz stellen kann, wenn ich da eh irgendwie 2-3 V-Server im Netz stehen habe, irgendwie, wo ich die auch irgendwie hochstellen kann, habe ich immer gesagt, naja gut, das ist es mir nicht wert. Bei Flickr ist natürlich, oder bei den anderen Plattformen ist natürlich vielleicht auch die Community der interessante Teil, ja, den ignoriere ich so ein bisschen. Ja,
oder die API-Funktion, die es gibt. Also ich habe länger überlegt, ob ich mir so ein 50mm Festbrennweitenobjektiv kaufen möchte, und wenn welches.
Das war vielleicht auch noch so ein Einsteiger-Ding.
Ja.
Vorhin haben wir auch gestern noch in dem Workshop mit Leuten drüber geredet, sowas wie, wenn ihr sozusagen die Kamera kauft, da ist das Kit-Objektiv drauf.
Erklär mal, was ein Kit-Objektiv
ist. Naja, das ist sozusagen typischerweise das, was mit der Kamera verkauft verkauft wird. Also man kann entweder nur den Body kaufen oder man kauft das mit einem Kit-Objektiv. Das ist dann typischerweise, weiß nicht, 17 bis 85 oder sowas. So in der Größenordnung ist es halt irgendwie ein relativ großer Bereich. Das ist meistens nicht so das tolle Objektiv. Das gibt es dann einzeln meistens auch so, vielleicht sogar bei Sony, so in dem unter 100-Euro-Bereich wird es dann wieder weiterverkauft. Da muss man schon überlegen, naja gut, okay, so richtig super toll kann das Objektiv dann ja nicht sein. Wenn ihr sozusagen euch nur ein erstes Objektiv kaufen wollt, kauft euch eine 50 Festbrennweite.
Genau.
Die gibt es für alle Plattformen so für ungefähr 100 Euro, so 50 1 zu 1,7. Die hat eine, also haben wir auch noch nicht erklärt, Blenden, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Es hat einfach viel, viel Lichtstärke, kann man irgendwie auch hier abends auf dem Camp noch ein paar schöne Fotos machen, ohne irgendwie groß zu verwackeln oder sowas. Und ist einfach, ja, wie gesagt, so für 100 Euro. Und dadurch, dass es eine Festbrennweite ist, das heißt, ich kann eben nicht den Zoom einstellen, schränkt es einen ein bisschen ein. Das ist zum einen, glaube ich, auch ganz gut, auch für die Anfänger zu sagen, na gut, ich muss mich jetzt nicht noch Gedanken darüber machen, was für eine Brennweite ich jetzt noch einstelle, sondern kann mich auf den ganzen Rest konzentrieren, was ja schon viel genug ist. Und die 50 ist nun mal vorgegeben und ich kann halt vor und zurück gehen, wenn ich irgendwie andere Bildausschnitte wählen. Genau, Sneaker-Zoom. Ich kann vor und zurück gehen, wenn
genau.
ich andere Bildausschnitte wählen will.
Man kann vor und zurück gehen und man kann es ja nachbereiten. Das ist ja, genau. der Punkt. Das ist ja heute gar nicht mehr so ein Problem. Früher, als das Foto gleich stimmen musste, da war das schwierig. Ja. Aber jetzt macht man einfach den Ausschnitt, so wie man ihn haben will, hinter dem Computer.
Genau, ich bin mir gar nicht sicher, ob Anfänger damit zurechtkommen mit 50 mm.
Echt?
Ja, ja, das ist, also, ich kenne halt viele Leute, die meine Kamera in die Hand nehmen und erstmal dran rumdrehen und so weiter, ist fest drin, weil was heißt das? Du kannst den Zoom, das ist ja blöd.
Ja, aber gut, so, wie gesagt, also ich glaube, es schränkt sie halt ein, einerseits, was irgendwie, glaube ich, auch man ein Vorteil ist.
Anderes konzentrieren,
und es ist, es ist meistens auch einfach ein echter Sprung von der Qualität des Standardobjektivs, wenn man halt so das Kit-Objektiv drauf hat, dann das macht schon ordentliche Bilder, aber wenn man halt mal eine Festbrennweite in der Hand gehabt hat und das ist nun mal sozusagen das Günstigste, was man so kriegt typischerweise und eine relativ vernünftige Brennweite, dann sieht man halt schon mal auch, was